Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Antje.
Hallo Barbara.
Ja, wir wollen heute, also in der heutigen Folge, uns mit dem Thema Lernen beschäftigen.
Ja, Lernen und Freimaurerei. Vielleicht findet ihr das eigenartig, aber ich hatte den Eindruck in unserer Vorbereitung, verdammt gutes Thema für unseren Podcast. Ich bin mal gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt.
Ja, und vielleicht kleiner Teaser. Wir sind der Meinung, unser Ritual hat ideale Lernvoraussetzungen.
Als hätte man es geahnt, was sich in späteren Jahrhunderten in der Forschung herausstellt. Aber wir fangen mal ganz vorne an, nämlich bei der Definition. Was ist denn überhaupt Lernen? Und wenn wir auf die Biologie gucken, dann ist das Lernen das Speichern von individuell und selektiv erworbenen Informationen aus der Umwelt in unserem Gedächtnis in einer abrufbaren Form, also dass ich wieder darauf zugreifen kann und was damit tun kann. Und es zeigt sich dann in einem mehr oder weniger lange anhaltenden, veränderten Verhalten, abhängig von den Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe. Das heißt, Lernen basiert auf einer spezifischen Verstärkung der Verknüpfung bestimmter Nervenzellen in unserem zentralen Nervensystem. Und zwar in einer dann erleichterten Signalübertragung an den Synapsen durch diese biochemische und strukturelle Veränderung. Das heißt, je mehr ich etwas eingeübt habe oder gelernt habe, umso leichter kann ich diesen Weg dann auch gehen.
Ja, für die Experten könnte man vielleicht noch sagen, Stichwort Langzeitpotenzierung und synaptische Plastizität. Wenn wir jetzt auf die Pädagogik und die Psychologie gucken, also für die Nicht-Naturwissenschaftlerinnen ist vielleicht diese biologische Erklärung zunächst mal nicht so griffig. Von daher habe ich nochmal in die Pädagogik, Psychologie geguckt und da heißt es, unter Lernen versteht man in der Psychologie in der Regel den absichtlichen oder den beiläufigen individuellen und kollektiven Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Lernen bedeutet also letztlich, dass wir die Zukunft vorhersagen können und das Verhalten dementsprechend anpassen, um größtmöglicher Erfolge zu erzielen.
Ja, eine sehr spannende Form, das so zu formulieren, finde ich. Also ja. Haben wir dabei, als wir selber gelernt haben in der Schule, haben wir das so betrachtet? Also ich glaube nicht.
Sicherlich nicht. Also das ist ja auch im Moment ein heiß diskutiertes Thema, warum überhaupt lernen, aber dazu kommen wir später nochmal. Wir könnten also sagen, in der lernpsychologischen Perspektive wird Lernen demnach als Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrungen oder neu gewonnenen Einsichten aufgefasst. Und ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal die Wortbedeutung Lernen nachgeguckt. Und Lernen kommt aus dem gotischen Leis, ich weiß, und lässt sich auch zurückführen auf das indogermanische Wort lis, gehen. Das heißt, die Herkunft des Wortes bedeutet also, dass im Lernen ein Prozess gemeint ist, bei dem man einen Weg zurücklegt und dabei Wissen erlangt.
Großartig, ne? Also eigentlich auch eine Metapher für das Leben.
Ja.
Und auch irgendwie für die Loge. Wenn ich mir vorstelle, wie wir in der Loge lernen oder wie wir da einfach sind miteinander, das ist ja auch ein gemeinsames Lernen, dann ist das ja auch immer wieder ein Symbol, dieser Weg, der gemeinsame Weg, der freimaurerische Weg, den wir da ganz häufig aktiv auch verwenden. Das finde ich ganz schön, dass man eigentlich über die Wortbedeutung da schon hinkommt.
Heute gibt es eine gültige Definition von Lernen, die in dem EU-Dokument einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens zu schaffen von 2001 festgeschrieben ist. Und zwar sagt es da, lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen umfasst alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Und da finde ich unheimlich interessant, dass das also nicht nur das individuelle Lernen umfasst, sondern auch bürgergesellschaftliches und soziales Lernen thematisiert.
Ja, ganz interessant, dass 2001 dann eine Einigung auf eine solche Definition erfolgt ist. Ich kann mich da auch gut dran erinnern, dass plötzlich dieses Stichwort des lebenslangen Lernens in aller Munde war. Das wurde auch in den Firmen verwendet und es setzte sich vielleicht eine Erkenntnis durch, dass es nicht mehr ausreicht, einen Beruf zu erlernen, den man dann einfach so, wie man ihn gelernt hat, sein Leben lang ausführt, ohne etwas dazu zu lernen. Also natürlich Erfahrungswissen, aber eben keine neuen Fähigkeiten oder Kompetenzen oder Wissen braucht, sondern dass sich da fundamental etwas geändert hat in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsleben und dass die Vorstellung, dass wir unser Leben lang Wissen, Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten dazu erwerben müssen, um weiterhin auf der Höhe der Zeit zu sein. Das ist da aufgekommen, ne? So ja. In dieser Zeit.
Ja, also der Begriff des Lernens hat sich total gewandelt in der letzten Zeit. War das im 18., 19. Jahrhundert noch so, dass es einen festgelegten Wissenskanon gab, den Menschen in der Lage sind, bei besonders gutem Studium im Laufe ihres Lebens zu erlangen? So sind wir heutzutage weit entfernt davon und es ist überhaupt nicht mehr möglich, diese Wissensvielfalt, es hat ja eine richtige Wissensexplosion stattgefunden, sich selber anzueignen. Und damit hat sich das Lernen weg von speziellen Inhalten hin zu allgemeingültigen Regeln und Aussagen entwickelt. Und das bildet sich eigentlich in allen Bereichen der Bildung, ob das jetzt schulischer oder Erwachsenenbildung ist, immer stärker ab, dass eben von Kompetenzen und nicht mehr von Wissen geredet wird.
Und das ist natürlich auch immer wieder eine Zweckfrage, ne? Wenn wir uns fragen, warum machen wir das denn überhaupt, dann geht es eben genau darum, dass wir ja eigentlich in der Lage sein müssen, auch beschäftigungsfähig zu bleiben, also dass man auch mit uns was anfangen kann, weil wir eben dazu lernen können und uns persönlich weiterentwickeln und ja an so eben auch ein aktiver Teil in der Gesellschaft sein können und nicht mehr irgendwann das Gefühl haben, mit dem Wissensstand, den wir haben, sind wir ausgeschlossen. Das heißt aber auch, wir müssen selber aktiv werden.
Ja, und aktiv bleiben, ne? Ich möchte gerne dazu ein aktuelles Buch empfehlen. Das ist von Bob Blume. Er ist Lehrer und Bildungsinfluencer und er hat 2024 das Buch veröffentlicht, Warum noch lernen? Wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss. Und er vertritt die Ansicht, dass Lernen eben weit mehr ist als die reine Vermittlung von Wissen, sondern dass Lernen eben der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und aktiven gesellschaftlichen Teilhabe dient. Er sagt, Lernen ist die Grundlage für kritisches Denken und der konstruktiven Umgang mit komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen kann man nur gerecht werden, wenn man immer weiter lernt. Mhm. Er meint, wir müssen uns darüber klar werden, warum wir im 21. Jahrhundert überhaupt lernen und dieses Warum ins Zentrum der Bildung stellen. Das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was im Moment in der Schule tatsächlich durchgeführt wird. Ich finde das aber einen extrem bedenkenswerten und sehr, sehr wichtigen Input, denn nur dann kann meines Erachtens Lernen erfüllend und sinnstiftend sein.
Ja, super spannend. Und dazu passt ja auch das, was der Professor Gerald Hüther sagt. Den haben wir jetzt ja schon in zwei Folgen, glaube ich, zitiert. Also schön, dass wir über den mal im Rahmen einer Recherche nochmal aktiv gestolpert sind. Der hat viel beizutragen zu den Themen, über die wir uns hier austauschen. Hüther sagt, Lernen, es muss bedeutsam sein, dann lernen wir etwas leicht. Das heißt, es muss uns unter die Haut gehen und man muss sich selber als kleiner Entdecker und Weltgestalter fühlen können, damit dann die Gießkanne im Gehirn aufgeht und Neues wirklich gelernt wird. Und die Haltung, die wir dazu brauchen, ist Neugierde. Das kennen wir in der Loge ja auch von den Suchenden, die sich auf den freimaurerischen Weg machen wollen. Mhm. Und Begeisterungsfähigkeit. Also ich muss auch irgendwo mitmachen wollen, mich anstecken lassen von der Begeisterung von anderen. Und außerdem brauche man Gemeinschaften, in denen man sich zugehörig, aufgehoben und gebraucht fühlt. Das finde ich passt auch super zu unserem Konzept von Loge, ne? Gut, er hat das in dem Kontext dann natürlich auch mit Lernen im Kindesalter und er sagt dann noch, Erwachsene, die Kinder begleiten, die brauchen nicht nur Wissen und Kompetenzen, sondern sie brauchen eine Haltung, mit der sie Kinder einladen, ermutigen und auch inspirieren.
Ja, das finde ich eine ganz tolle Aussage, denn das ist meines Erachtens auch genau die Haltung, die wir Schwestern in der Loge haben sollten, mit der wir uns gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren zu denken. Wenn uns das gelingt, dass wir so eine Haltung etablieren und auch so einen Raum erschaffen in der Loge, dass das möglich wird, dann ist das für uns alle ganz gewinnbringend.
Auf jeden Fall. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Erfahrungslernens, was wir dann praktizieren. Das merkt man ja vielleicht gar nicht, aber für die Dinge, die wir gemeinsam diskutieren, die wir gemeinsam tun, dabei lernen wir ja was, wenn wir uns dem aussetzen und da aktiv teilnehmen. Und das ist dann auch ein Lernen, was wirklich Spaß macht.
Mhm. Und das führt dann auch zu so einer Selbststärkung, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern eben um Fähigkeiten zu erlangen oder auch um diese Fähigkeiten auszubauen, um aktiv die Welt zu gestalten. Und das ist eigentlich das Ziel unserer Arbeit, was wir auch Bau am Tempel der Humanität nennen, also die aktive Gestaltung der Welt.
Ja, und vielleicht können wir an der Stelle noch mal ein bisschen genauer schauen, was gibt es denn in der Loge als Freimaurerin für Lernanlässe? Also wo lerne ich denn überhaupt was? Ich kann mich natürlich hinsetzen und im Selbststudium freimaurerische Literatur oder die Ritualtexte oder Vorträge lesen oder selber welche vorbereiten, aber das ist ja noch nicht alles.
Nee, trotzdem würde ich die Schwestern total gerne dazu ermutigen, das zu tun. Also auch gerade die individuelle Auseinandersetzung mit den Ritualtexten ist wahnsinnig bereichernd. Aber, und das finde ich natürlich sehr, sehr schön, ist das gemeinsame Lernen, was wir in der Loge praktizieren. Also wir erfahren jedes Mal, wenn wir einen Vortrag oder eine Zeichnung von anderen Schwestern hören, eine Bereicherung. Und durch die anschließende Diskussion und das gemeinsame Durchdenken von diesen Konzepten und Wertvorstellungen, zum Beispiel in maurerischen Gesprächen oder bei der Mitwirkung am Entwurf, haben wir einen ganz regelmäßigen Austausch, der uns wachsen lässt, der uns Lernprozesse ermöglicht. Übrigens auch nicht nur in unserer Loge, sondern auch im überregionalen Austausch mit Schwestern.
Wie wichtig ist denn dabei der Wiederholungsaspekt? Also ich denke jetzt mal ans Vokabellernen.
Genau, du sprichst jetzt das Erleben im Ritual an. Also da sagt Manfred Spitzer, kennen bestimmt viele unserer Hörerinnen, das ist ein deutscher Neurowissenschaftler und Psychiater, vielleicht der Experte der letzten 20 Jahre zum Thema Lernen, der sagt, Lernen durch Wiederholung ist die effektivste Art und Weise zu lernen. Und zwar so, indem man vielfältige, leicht veränderte Lernanlässe schafft, kann das Gehirn Regeln erkennen und diese Regeln lernen. Das heißt, es geht nicht ums Abspeichern von Detailwissen, das würde nur zu schnellem Vergessen führen, sondern die Ansprache des episodischen Gedächtnisses, also des Erlebens zum Beispiel im Ritual, das speichert dann Erlebnisse ab und ermöglicht uns ein nachhaltiges Lernen, ganz besonders dann, wenn das Ganze auch noch mit starken Gefühlen verbunden ist. Dann ist dieser Lerneffekt nochmal ganz besonders gut. Und genau das machen wir ja letztlich im Ritual, wenn wir ein immer gleiches Wechselgespräch ablaufen lassen und durch veränderte Akteurinnen, durch veränderte Orte, vielleicht auch nochmal Teilnahme in anderen Logen, das eigentlich gleiche Ritual immer wieder erleben.
Wenn wir das auf der neurobiologischen Ebene anschauen, dann bedeutet das ja, dass wir dann immer wieder neue Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn herstellen und dass diese neuronalen Erregungsmuster dann durch Wiederholung und Verknüpfung mit Bekanntem so eingeschrieben werden in unsere Gedächtniskarte, dass dann die Wege durch die Wiederholung immer stärker ausgeprägt werden und immer leichter und schneller eingeschlagen werden können. Ja. Das ist ja dann genau das, also eine andere Formulierung von dem, was wir eigentlich in unseren freimaurerischen Arbeiten, in diesen Wechselgesprächen, die in ähnlicher Form sich monatlich wiederholen, genau das, was wir da tun.
Ja, und das Ritual schafft zusätzlich noch Frames für abstrakte Begriffe, zum Beispiel sowas wie Gemeinschaft oder Gleichwertigkeit, und lässt uns das individuell mit allen Sinnen erfahren. Und das nennt sich in der Kognitionswissenschaft verkörperlichte Kognition. Das bedeutet, dass wir mit allen Sinnen etwas erleben und das in besonders guter Art und Weise dann zu einer Neuverknüpfung von Synapsen und Lernprozessen führt. Vielleicht sollte ich dazu mal ein Beispiel geben, weil das klingt ja sehr abstrakt, dass man sich das besser vorstellen kann. Also wenn wir zum Beispiel an das Gewürz Zimt denken, dann taucht wahrscheinlich sofort vor deinem geistigen Auge irgendetwas auf. Du denkst vielleicht an Weihnachten, an Gebäck, an den Geruch. Vielleicht merkst du sogar, wie du Zimtsterne schon mal hergestellt hast. Also all diese Bilder, Erinnerungen, Bewegungsabläufe, die aufgerufen werden, wenn so ein abgespeichertes Wissen angesprochen wird. Das führt dazu, dass der ganze Körper beteiligt wird. Und wenn das Gehirn diese körperlichen Vorgänge erneut simuliert, dann ist das eine besonders effektive Art und Weise zu lernen. Und wenn wir also im freimaurerischen Ritual diese Wechselgespräche, dieses Erinnern an die Werte, die uns besonders wichtig, jedes Mal mit allen Sinnen miterleben, dann schreiben wir uns das sozusagen in unsere Gedächtnislandkarte hinein.
Und dann bedeutet das auch, dass wir für diese abstrakten Konzepte durch das Erleben, durch das Verbinden von erlebten Situationen mit diesen abstrakten Konzepten eine bessere Vorstellung haben und diese leichter abrufen und auch leichter dann anwenden und aktiv nutzen können, oder?
Genau, und zwar auch außerhalb des Rituals, nicht? Also wenn diese ganzen Kognitionen, die wir dort erlernt haben, mit einer höheren Präsenz in unserem Gedächtnis abrufbar sind, dann werden wir auch bei anderen Gelegenheiten bevorzugt auf diese Kognitionen zurückgreifen. Und ich finde das unglaublich irre, dass also diese neuen neurophysiologischen Erkenntnisse, die es ja eigentlich erst so seit maximal 10 Jahren gibt, zu diesem tatsächlichen biochemischen Prozess des Lernens gibt, dass die so wunderbar bereits in diesem Ritual angelegt worden sind, sodass wir wirklich sagen können, das Durchführen, das regelmäßige Durchführen eines Rituals hat Wirkung. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern wirklich neurophysiologisch.
Das erinnert mich an das, was eine leider inzwischen verstorbene Schwester immer wieder gesagt hat. Irmgard hat immer wieder gesagt, das Ritual wirkt durch Teilnahme. Ich muss gar nichts anderes machen. Ich muss da nur regelmäßig hinkommen, dann wirkt das.
Ja.
Und viele haben sie dann immer zweifelnd angeguckt. Aber es würde ja jetzt von der Neurobiologie eigentlich bestätigt werden, dass es genau so ist.
Auf jeden Fall.
Der Stein des Anstoßes heute, die Frage, warum wird man nicht Mitglied einer Gemeinde oder einer politischen Partei, wenn man Gutes tun will?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das schließt sich ja gar nicht aus, Freimaurerin zu sein und zusätzlich in der Gemeinde, in einer politischen Partei oder in sonstigen Vereinen aktiv zu sein. Von daher müsste man das jeder Einzelne fragen. Also ich weiß, verschiedene Schwestern sind sehr unterschiedlich unterwegs auf unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal in der Freimaurerei ist eben dieses Ritual, über das wir gerade gesprochen haben, und die besondere Wirkung des Rituals, dass es auf die Schwestern haben kann.
Ja, ich finde in der Frage dieses, wenn man Gutes tun will, also das ist dann so ausschließend, also es ist sehr einengend, sagen wir so, es ist sehr einengend. Ich hoffe, dass Menschen viele Gelegenheiten in ihrem Leben finden, Gutes zu tun, individuell oder kollektiv. Das ist aber nicht der Schwerpunkt in der Freimaurerei, sondern der Schwerpunkt ist, Entwicklung, eigene und gesellschaftliche Entwicklung anzustoßen, dazu zu lernen und mit neuem Wissen auch Lösungen für neue Probleme zu finden. Mhm. Und das kann man dann auch als Gutes tun für sich vielleicht beschreiben, aber es wäre mir zu kurz gesprungen. Ne?
Ja.
Von daher passt für mich diese Kontrastierung nicht. Es ist nicht entweder oder, so wie du gesagt hast. Und es ist auf der anderen Seite eben auch nicht so, dass wir uns da verengen sollten, sondern wir sollten im Gegenteil, wir sollten die Freimaurerei, die Loge als Wachstums- und Lernraum begreifen. Das passt zu unserer heutigen Folge. Und damit eben dann auch die Voraussetzungen schaffen, um mal zu gucken, was denn da möglich ist.
Genau, also im Prinzip aus dieser Haltung heraus können auch karitative Aktivitäten entstehen, aber anders als zum Beispiel beim Lions Club oder bei den Rotariern wäre das eben nicht der Schwerpunkt unserer Logenarbeit.
Ja, vielleicht müssen wir da noch einen Schritt weitergehen und dazu sagen, dass das Ritual, diese freimaurerische Arbeit, die wir haben, das Wechselgespräch, was in immer einer sehr ähnlichen Form stattfindet und monatlich wiederholt wird, ein Alleinstellungsmerkmal für Freimaurerei ist. Das haben andere, sagen wir mal, sogenannte Service-Clubs nicht. Das heißt, wir haben eine weitere Dimension des menschlichen Seins, um die wir uns da kümmern. Das empfinde ich persönlich als sehr bereichernd. bin aber der Meinung, dass das bitte jeder für sich selber entscheiden möge, wo und wie man sich engagiert und betätigt. Für mich ist es diese Abrundung von all dem, was wir da in der freimaurerischen Arbeit eben noch tun, an Selbsterkenntnis, an Lernen, an Weiterdenken, ist für mich ein unverzichtbarer Bestandteil meiner Arbeit in dieser Gruppe. Und ich möchte das nicht missen.
Mhm. Ja, in diesem Sinne, Antje, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde das immer wunderbar, wenn wir uns über solche auch vielleicht anscheinend offensichtliche Themen unterhalten können. Und was dabei immer wieder rauskommt, das empfinde ich als unheimlich bereichernd. Da möchte ich dir nochmal ein Danke für sagen und an unsere Hörerinnen und Hörer alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Ja, und empfehlt uns gerne weiter, damit auch andere mal diese neuen Aspekte, die wir uns dann erarbeiten, zu den Themen kennenlernen. Bewertet uns gerne und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.